Danke für die Musik, danke für die Moderation, danke für die Lesung, danke für eure Anwesenheit. Das ist schön, wenn man so unmittelbar miteinander zusammen sein kann. Das ist ein riesiges Geschenk. Ich denke, das haben wir in den vergangenen Zeiten richtig kennengelernt, dieses Geschenk des Zusammenseins. Gestern waren Esther und ich in der Stadt, es war ja ein tolles Wetter gewesen und die Stadt war rappelvoll. Wir gingen vom Hauptbahnhof runter zum Neumarkt, St. Aposteln, dort in diese Ecke und überall summte und brummte es von Menschen. Ich bin ein Mensch, der ja beobachtet und wenn dann so viele Menschen auf einem Haufen sind, bin ich komplett überfordert. Ich weiß überhaupt nicht, was ich beobachten soll. Also für mich ist das ein Overkill, wenn so viele Menschen kommen oder zu sehen sind. Die ganz, ganz Jungen, die gerade das Teenalter angefangen haben und die jetzt ihre erste Freiheit in der Stadt genießen, bis hin zu denen, die noch älter sind als ich und da auch noch mal ein paar schöne Tage haben wollen und sich die Sonne auf den Pelz brennen lassen wollen. Und als ich da so ging, sagte ich zu Esther auf einmal, eigentlich ist ja hier Jesus auch unterwegs in dieser Stadt, zwischen Hauptbahnhof und Neumarkt und natürlich weltweit ist er unterwegs. Aber er ist hier auch unterwegs. Wo ist er denn? Und wie geht denn das, wenn Jesus unterwegs ist? Vielleicht war das so ein Gedanke, der mich dann da bei St. Aposteln haben wir uns hingesetzt, was zu uns genommen. Vielleicht war das ein Gedanke, der mich dazu brachte, als eine junge Frau, ich sah die da über den Platz kommen, mit dieser typischen abgeschrappelten Kaffee-to-go-Becher-Dings da, haben sie mal einen Euro für mich oder so in dem Stil. Alle Leute da, wo man da saß, haben da... Und ich habe dann Tasche gegriffen, habe da rechtzeitig da was rausgeholt, habe ihr was reingeworfen. Und da war sie ganz nah gewesen, diese Frau. Und sie war noch nicht alt. Vielleicht 20, vielleicht 18, vielleicht 22, ist egal. 20, sagen wir mal. Und sie war noch nicht vom Leben gezeichnet. Sie hatte den abgeschrappelten Becher eines Obdachlosen, so wie die Obdachlosen da immer sammeln. Aber ihr Gesicht war noch nicht gezeichnet vom Leben auf der Straße. Das hat mich sehr berührt. Habe ihr Gutes gewünscht bei ihrer Sammelaktion und dann ist sie weitergezogen. Ja, Menschen sind unterwegs, millionenfach, und suchen nach ihrem Glück oder um in deinen Worten zu sprechen, Rita, sie suchen, was bin ich denn eigentlich wert? Was für ein Paket bin ich denn? Und wenn du die Psychologen fragst und dann sagen sie dir, das ist eine der allergrößten Fragen, mit denen Menschen Probleme haben. Die Wertfrage, die Selbstwertfrage. Wer bin ich denn? Es ist wichtig, diese Frage zu deklinieren, durchzudeklinieren. Wer bin ich? Was bin ich wert? Und wir machen dazu heute einen Sprung, ziemlich exakt 2000 Jahre zurück. Etwa im Jahr 28 nach Christus, das kann man ziemlich genau datieren von den Zeitangaben in der Bibel her, etwa im Jahr 28 nach Christus ergeht Gottes Wort an Johannes in der Wüste. Ist auch wunderbar, dass wir das so genau wissen. Auf einmal kommt ein Signal. Und in diesem Land, in dem wir uns jetzt bei dieser Zeitreise befinden, in diesem Land Israel, sind die Dinge schon lange nicht mehr schön. Die goldenen Zeiten von König David und König Salomo liegen 1000 Jahre zurück. Und dann ging es 1000 Jahre Schritt für Schritt immer weiter bergab, manchmal dramatisch, erdrutschartig. Und in den letzten 400 Jahren ist auch kein Prophet mehr da gewesen. Aber es wurde festgehalten an der Tradition. Wir halten fest. Wir haben zwar keine neueren Worte von Gott, aber wir halten fest. Wir halten 100 Jahre fest, wir halten 200 Jahre fest. Die Juden sind unglaublich begabt, festzuhalten an der Tradition. Bis heute halten sie fest und erwarten den Messias. Ein unglaubliches Geschenk und eine unglaubliche Herausforderung. In diese Zeit, in diese Landschaft hat Gott ein Kind gesetzt, das dann den Namen Johannes bekommt. Und mit diesem Kind wird Großes angekündigt. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Der Evangelist Lukas schreibt ganz viel über diesen Johannes. Eine ganze Liste von tollen Dingen, was dieser Johannes alles bewirken wird. Aber Johannes ist keine leichte Kost. Ich würde mal bezweifeln, wenn er hier Gemeindemitglied wäre, würde er sehr viele Probleme haben mit uns und wir mit ihm. Johannes ist ein Wüstenheini, so sage ich das jetzt mal, wie man sich das so vorstellt. Ne? Also CO2-Abdruck, Fußabdruck gegen Null. Was er hat, ist ein Kamelhaarmantel, Ernährung von Heuschrecken und wildem Honig. Sein Fortbewegungsmittel sind seine Füße. Ist eigentlich der Mann der Zukunft. Ne? Werdet so wie Johannes, dann haben wir keine Probleme mehr mit irgendwelchen Energie- und CO2- und sonst was Fragen. Ich will das mal steigern. Wir schauen jetzt mal hinein in diese Landschaft, was die Verkündigung von diesem Johannes ist. Du hattest schon vorgelesen, dass die hohen Priester in Jerusalem ihre Boten hinschicken. Ihr müsst euch das vorstellen, Jerusalem liegt etwa 800 Meter hoch und dort, wo Johannes tauft, ist etwa minus 300, minus 400 Meter. Also so eine circa 1200 Höhenmeter Unterschied, Wanderung. Und du weißt, wie das ist, wenn du 1200 Höhenmeter bergab gehst. Katharina weiß da ganz viel drüber zu reden im Augenblick. Dann hast du zu tun. Und dein Weg ist kein geebneter Weg. Du gehst durch das Wadi Quelt, was eben von Jerusalem darunter führt, wo die Winterregen und die Winterwasser da durch dieses Tal tosen, durch dieses Wadi, und das jedes Frühjahr anders aussieht als im Jahr davor. Das ist diese Straße, von der Jesus später sagen wird, an der Straße von Jericho nach Jerusalem lag ein von den Dieben zusammengeschlagener, blutend, japsend. Das ist diese Straße. Und die hohen Priester gehen da nicht selbst hin. Alle hohen Herren haben ihre Stabsoffiziere sozusagen, die jungen Priester. Ihr beide, ihr geht da mal hin und guckt mal, was dieser Wüstenheini da macht. Da sind ja Völkermengen in Bewegung. Das kann doch nicht sein. Was geschieht denn da? Und dann gehen eben diese Abgesandten der hohen Priester hinunter in die Wüste an den Jordan. Was machst du da? Wer bist du? Woher kommst du? Woher hast deine Berechtigung? Zeig mal deinen Impfausweis und so weiter. Johannes, an der Stelle ist er ganz, ganz reduziert. Er macht überhaupt keine große Aktion da draus. Wir gucken mal, was Johannes sagt. Johannes antwortete ihnen: Ich taufe nur mit Wasser, doch hier, mitten unter euch, steht einer, den ihr noch nicht kennt. Da hat er mal mächtig untertrieben. Ich taufe nur mit Wasser. ganze Heerscharen von Menschen von überall her in Nahost strömen dorthin, wo er tauft. Ganze Heerscharen von Menschen hören seine Predigt. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ganze Heerscharen von Menschen knüpfen ihre Hoffnung daran, dass ihr Wert, dass sie dort ihren Wert als Menschen entdecken oder vielleicht neu geschenkt bekommen. Er untertreibt gewaltig, ich taufe nur mit Wasser. Aber mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt. Das ist ja so ein Risiko. Wenn du fromm bist, wenn du im Zentrum der Frömmigkeit lebst, wenn du alle Nebensächlichkeiten so zur Seite legst und dich nur um dein Frommsein kümmerst, dann kann es gut sein, dass du das Zentrum, was du eigentlich entdecken sollst, sozusagen das Geschenk selbst, dass du das verpasst. Ich will nicht über die Menschen von gestern reden, an denen ich da vorbeiging. Das steht mir nicht zu. Aber ich bin ziemlich sicher, sie waren nicht auf der Suche, wer bin ich denn vor Gott? Ich glaube fast nicht. Das ist ja die Tragik, dass du mit Bespaßung, mit Aktivität, mit unterwegs sein, mit in der Masse unterwegs sein, es hervorragend verpassen kannst, der eigentlichen Frage nachzugehen. Die kannst nur du vor Gott lösen, diese Frage. Alle anderen Fragen des Lebens kannst du, weiß ich wo, lösen. Aber diese Wertfrage kannst du nur vor Gott lösen. Und das ist das Risiko, wenn wir ein Getriebe aufbauen, das kann sogar super fromm sein, dass wir dann genau am Wichtigen vorbeigehen. Wir sind dann zwar mittendrin, aber wir sind super draußen. Mittendrin und super draußen. Also die erste Frage oder der erste Auftrag, den Johannes den Menschen damals mitgibt, ist, der ist mitten unter euch. Finde ihn. Finde ihn. Der ist da. Er zeigt nicht mit dem Finger. Er sagt keinen Namen. Du sollst ihn finden. Er wird aber schon bald nach mir kommen. Er wird schon bald nach mir kommen. Das heißt, ich bin's nicht. Er wird bald nach mir kommen. Ja, wer denn? Wer wird denn kommen? Nun, von dem, was Johannes predigt, wissen die Leute, das hat was mit dem Messias zu tun. Dem lang erwarteten Messias. Jeder von uns hat Erwartungen. Bei den Geschenkpaketen ist das ja schon sichtbar geworden. Wenn du so ein Paketchen kriegst und dann denkst, oh, was habe ich da bekommen? Oder umgekehrt, was ist mein Leben wert? Wo setze ich es ein? Er wird bald kommen und du darfst ihn erwarten. Das wird etwas machen mit deinem Leben. Und zwar nicht es, sondern er. Er wird etwas machen mit deinem Leben. Für Johannes ist das ganz klar. Seine Predigt, ich weiß nicht, das ist mir seit einigen Jahren, hat sich das eingebrannt in meinen Kopf. Sowohl Johannes als auch Jesus beginnen ihre Wirksamkeit mit dem Satz, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße, kehrt um. Das ist das Neue Testament. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße, kehrt um. Er wird bald nach mir kommen, erwarte ihn. Und die Haltung, wie ich ihn erwarte, die ist natürlich sehr unterschiedlich. Na, mal gucken, wer da kommt, du. Also jetzt bin ich gerade diesen Meter gegangen, über den wir vorhin sprachen. Mal gucken, wer da kommt. Was hat der denn zu bieten? Klatsch ich nicht. Naja, mal gucken, was morgen über den in der Zeitung steht. So wirst du ihn nicht entdecken. So kannst du ihn nicht erwarten. Die Haltung der Erwartung, die Kinder machen uns das vor. Meinetwegen Weihnachten. Da gibt es nichts anderes als Weihnachten. Alles richtet sich auf dieses Weihnachtsereignis, 24. Bescherung aus. Ne? Die Kinder machen uns das vor. Wir als Erwachsene verlernen das. Dummerweise, an vielen Stellen verlernen wir das, etwas zu erwarten. Das hat dann mit unserem Selbstwert etwas zu tun. Wir erwarten unter Umständen gar nichts mehr. Was soll denn noch kommen? Ganz schlimm ist, vor kurzem erlebt, wenn so ein, ich sag jetzt mein 40-Jähriger sagt, naja gut, ich arbeite jetzt noch und dann hoffe ich mal eine gute Rente zu kriegen. 40. Was sind das für eine Erwartung? Damit kommst du nicht über die Runden. Er wird schon bald nach mir kommen, heißt auch, ich, Johannes, ich bin hier nicht der große Zampano. Auf mich kommt es nicht an. Hängt euch nicht an mich. Ich kann nur verweisen auf den, der nach mir kommt. Das ist übrigens für mich ganz wichtig, weil an manchen Stellen denke ich, oh, auf mich kommt das so an, und denke, nein, ich denke nicht, dass ich Christus wäre, nee, das nicht. Aber ich denke, ich wäre unersetzlich oder so. Tja, ist nicht ganz zielführend. Johannes ist nur der Botschafter von dem, der da kommt. Und wir, unsere höchste Aufgabe, unsere höchste Bestimmung ist die, Botschafter dieses Gekommenen zu sein. Vor 2000 Jahren Gekommenen. Als ich das so vorbereitete, dachte ich, spannend, spannend. Die Zeichen der Zeit verdichten sich ja. Ich sage nicht, dass Jesus in den nächsten 10 Jahren kommt. Ich sage auch nicht, er kommt in den nächsten 2 Generationen. Soweit, ich bin will kein falscher Prophet sein. Aber die Zeichen der Zeit verdichten sich. Und dann ist das zweite Kommen von Jesus angesagt. Jesus kommt wieder. Das ist die eindeutige Aussage der Bibel. Ich darf also Botschafter sein von dem, der gekommen ist und von dem, der kommt. Von dem, der am Ende alleine dastehen wird. Ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Das ist mein steiler Satz. Dieser Johannes, der so gigantisch gute Dinge macht, der so tolle Erfolge hat, sagt, ich bin noch nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Im Originaltext heißt es, ich bin noch nicht mal wert, seine Schnürsenkel aufzumachen. Als ich so drüber nachdachte, fiel mir ein, wie definiere ich denn meinen Wert? Auch wieder die Wertfrage, die wir ja immer wieder jetzt schon hatten. Wie sieht das aus? Wie beschreibe ich meine Beziehung zu Jesus? Bin ich sein Schnürsenkelöffner? Bin ich sein Befehlsempfänger? Bin ich der Bruder? Bin ich der Gerettete? Bin ich der Jubelnde, der sich Freuende, der Hoffende, der Gesegnete? Ja, ich denke, von all dem bin ich etwas. Dieses Paket, ich würde mir jetzt geradezu wünschen, dass da so ein Paket steht, ein zugeschnürtes, dann würde ich das nehmen, würde es dahinstellen, würde es aufschnüren und sage, ja, das bin ich alles. Ich bin sein Schnürsenkelöffner, sein Diener, der, der bereitsteht, seine Anordnung zu hören und umzusetzen. Vielleicht mit Angst oder mit Beklemmung oder weiß ich was. Aber ich bin auch all das andere. Ich bin der Beschenkte, ich bin der Befreite, ich bin der Fröhliche, ich bin der Hoffende, der Zukunftshoffende. All das bin ich. Und Johannes weiß das, dass er nicht nur nicht wert ist, sein Diener zu sein, sondern er ist auch der, der all sein Leben hineinsetzt in diese Gottesbeziehung. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen, sagt er ganz kurz vor seinem Tod. Drittes Kapitel des Johannesevangeliums wird das berichtet in aller Ausführlichkeit. Er hat seine Botschaft, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die hat er durchgezogen. Er hat sogar dem König und der Königin selbst gesagt, das, was ihr macht, der König und die Königin, die Königin war an sich die Frau des Bruders des Königs, die haben da eben, wie das heute auch häufig der Fall ist, eine intensive, intime Beziehung begonnen. Sie ist jetzt sozusagen Königin geworden. Und er sagt, das ist falsch, tut Buße. Er sagt es nicht nur dem Bauern auf dem Feld und dem Fischer am See Genezareth, er sagt es auch dem König, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und das kostet ihn den Kopf. Ich gestehe euch, wenn es mich meinen Kopf kostet, knicke ich vorher ein. Habe ich schon oft beobachtet und ohne euch zu nahe zu treten, wir sind alle ein Knicker. Die Zukunft dieser Gemeinde wird damit zu tun haben, nicht nur, wie das so ist mit der Botschaft, die wir sagen, und wie und wann wir einknicken. Johannes ging dafür bis ins Gefängnis, bis zu diesem filmreifen Enthauptungsdings, was die Königin gegen ihn inszeniert hat. Also die nächste Frage, also die erste war, finde ihn, die zweite war, erwarte ihn und die dritte ist, diene ihm. Und das mit diesem Dienen ist vielleicht noch viel, viel schwerer. Die Jünger hatten es nicht gerafft, als sie zum letzten Essen mit Jesus zusammensaßen. Die Jünger hatten es nicht gerafft. Keiner hat dem anderen die Füße gewaschen. Und so zähe Brocken wie die Jünger sind viele von uns, ich eingeschlossen. Das mit dem Dienen, das fällt uns schwer. Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagt er, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich bin dieser Woche einer Frau begegnet, die durch allerlei Ereignisse ziemlich gepanikt ist. Und die sagt, ich mache nichts mehr, ich schaue keine Nachrichten mehr, ich gucke nicht mehr in die Zeitung, ich will nichts mehr hören. All dieses Schlimme in dieser Welt. Und du merktest, wie sie gepanikt hat. Es ist eine jüngere Frau, steht vor der Frage, dass sie sich impfen lassen sollte und hat eine unendliche Angst, dass genau diese Impfung ihr extrem viel Schaden zufügen wird. Da machst du nichts mit klugen Worten. Wenn jemand panikt, was sollst du machen? Alles, was in dieser Welt geschieht, da hat sie kein Vertrauen mehr drauf. Der eine sagt so, der andere sagt so, der eine sagt, geh hin, der andere sagt, geh her. Tausend Dinge. Ich komme nicht mehr klar. Die Sünden der Welt, und das ist das, auf was wir jetzt zu sprechen kommen, sind noch viel, viel größer als all das, was wir zu hören kriegen abends zwischen 8 Uhr und 8 Uhr 10. Geh doch nicht davon aus, dass die Nachrichtensender in der Lage wären, die Sünde der Welt zu zeigen. Wir haben uns in der Computerei heute ja angewöhnt, mit gigantischen Zahlen zu jonglieren. Gestern hatten wir noch Megabytes auf dem Computer und heute haben wir schon Laufsysteme als Privatmensch mit Terabytes. Gigabytes habe ich schon übersprungen. Mit Terabytes an Daten. Und die Anbieter sagen, komm zu mir und dann wirst du mit, ich weiß nicht, wie viele Megabyte pro Sekunde wirst du bei mir beschenkt werden. Die Sünden dieser Welt lassen sich nicht in Mega, nicht in Giga, nicht in Terabytes messen. Die Sünden dieser Welt sind maßlos. Die Juden hatten eine Ahnung von der Sünde. Für vieles, vieles, vieles bist du in den Tempel gegangen und hast geopfert. In der Regel ein Lamm. Das musstest du dir entweder selbst ziehen, in deinem Garten oder auf deiner Weide, oder du musstest es kaufen. Und kaum hast du es geopfert und dann wusstest du eigentlich, ich bräuchte schon wieder ein neues Lamm. Schon wieder daneben. Das Alte Testament ist ein blutiges Testament, wenn du mal von den Kriegen absiehst, allein von den Opferungen. Jerusalem, also ich glaube, der Geruch in Jerusalem, besonders auf dem Tempelberg, war alles andere als angenehm. Die Sünden der Welt addieren sich ins Gigantische. Und da sagt jemand, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ein Lamm nimmt die Sünden weg. Wie will Jesus denn das machen? Wie will Jesus sich denn, ich schätze mal, es waren 50.000 oder 100.000 Menschen gestern in Köln, wie will Jesus sich denn allein in Köln um diese 50 oder 100.000 Menschen kümmern? Gut, ist sein Geheimnis, ist sein Auftrag. Da ist er dabei. Ich weiß es nicht, wie er es macht, aber er ist dabei. Es ist ja eigenartig. Das ist das Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich kommt nahe und öffnet sich. Und Gott gibt sein Geschenk in diese Welt. Und es ist nicht mehr und ist nicht weniger als ein Lamm. Im Alten Testament wird dieses Lamm ganz minutiös beschrieben. Es muss einjährig sein, es muss fehlerfrei sein, makellos und so weiter und so weiter. Und dann ist es ein richtiges Lamm. Aber von der Sorte brauchst du ständig Lämmer. Und jetzt kommt ein Lamm. Da wirst du nie mehr ein zweites Lamm brauchen. Dieses Lamm ist Jesus. Und das ist dann der vierte Auftrag von Johannes. Gib ab. Also nicht nur finde ihn, erwarte ihn, diene ihm, sondern auch gib ab an ihn. Nur wenn du abgibst, wird deine Sünde getragen sein, gedeckt sein. Nur wenn du abgibst, wenn du die krampfhaft in deiner Hosentasche hältst, nee, von mir kriegt er nichts, dann gehst du mit deiner Sünde. Klar, wenn du das nicht abgibst, die Sünde, wer soll sie dir denn abnehmen? Die nimmt dir kein Arzt ab, kein Lehrer, kein Psychiater, niemand. Hat mit deinem Selbstwert zu tun. Wenn du deine Sünde abgeben kannst, wird dein Wert sich dramatisch zum Besseren verändern. Und die Botschaft dieses Lammes, das ist das, was wir heute auch weitertragen. Wie kann ich diese Botschaft weitertragen? Jeder in seiner Straße. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, für die Nachbarn zu beten. Nicht sehr vorbildlich, aber immerhin ab und zu bete ich für sie. Da denke ich, wie soll ich denn das machen? Nachbar A, Nachbar B, Nachbar C. Ganz unterschiedliche Leute. Wenn du mir da keine Steilvorlage gibst, Gott, kann ich nichts machen. Ich kann ja nicht hingehen und klingeln, kann sagen, du bist ein Sünder und nieder auf die Knie mit dir. Das ist der falsche Weg. Lieber Gott, wie kann ich die Botschaft dieses Lammes weitergeben? Deines Lammes, deines Sohnes, der dann zum allerletzten Mal das Blut vergossen hat für alles, was dann kommt. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch erleben, dieses Taufbecken ist schon lange nicht mehr benutzt worden, außer dass da Kinder drin rumgespielt haben. Wenn wir das tun, wird dieses Taufbecken auch wieder sich füllen. Das hat nichts mit zu tun, dass wir lieb und nett sind. Das sollten wir sowieso. Also ohne lieb und nett zu sein, braucht man nicht anzutreten. Das hat damit zu tun, dass wir dieses Lamm Gottes verkündigen und sagen, Leute, und das ist das, was Jesus, bevor er in den Himmel auffährt, auch sagt. Lehrt die Menschen und tauft die Menschen. Die werden kommen und die werden das neue Leben haben wollen. Und dazu segne uns Gott, dass wir Botschafter sind für ihn hier und heute.